Herzlich willkommen bei der Finanzküche, der Podcast für alle, die ihre Finanzen aktiv gestalten möchten. Wir sind Honorarfinanzberater und sprechen über Geldanlage, Altersvorsorge und Wirtschaft. Unabhängig, fair und verständlich. Schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Christoph.
Hallo Birgit.
Heute haben wir mal ein kleines Thema außer der Reihe, so ein bisschen.
Ja.
Beziehungsweise haben wir wieder einige Gespräche geführt, Erfahrungen gemacht, die uns so Denkanstöße gegeben haben zu einem bestimmten Thema.
Genau, also wir machen heute ein Finanzküche Reacts zum Thema, weiß gar nicht, wie ich es genau nennen soll, ne? Das ist so wie die Beziehungsebene in der Finanzberatung Finanzentscheidungen beeinflusst. Zwar auf zwei Ebenen ist uns das in letzter Zeit wieder auch häufiger, weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, zu Ohren gekommen, in Gesprächen aufgekommen. Das ist einmal die Ebene aus Verkäufersicht. Das bedeutet, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt im Strukturvertrieb lande, wie dort die Beziehungsebene genutzt wird, um Menschen zu gewinnen, Menschen dort zu halten und vielleicht das Umfeld der Menschen in eine Finanzberatung reinzubekommen. Das ist das eine. Und das zweite ist dann für uns in dem Beratungsalltag immer mal wieder relevant, wie die Beziehungsebene dann auch Finanzentscheidungen von Endkunden, von Mandanten, Mandantinnen oder von Mandantinnen von anderen Beratern beeinflusst. So. Und das ist ja das Ziel von uns eigentlich, dass wir gute, fundierte Finanzentscheidungen treffen, dass es manchmal vielleicht dazu führt, dass die Entscheidungen nicht so sind, wie man das gerne hätte, wenn man das ganz objektiv entscheiden würde. So. Schwieriges Thema, aber glaube ich ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Genau, und wir versuchen uns dem etwas anzunähern. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, nämlich Stichwort Strukturvertrieb. Ich kannte mal jemanden oder kenne jemanden, der hat mal in einem Strukturvertrieb gearbeitet, aber du hast ja quasi Erfahrungen aus erster Hand. Wie war das denn bei dir?
Ja, es ist schon eine Weile her, dass ich im Podcast da zuletzt drüber gesprochen habe. Ich glaube schon mehrere Jahre dazwischen. Habe aber jetzt wieder auch mit Mandanten gesprochen, wo irgendwie im Umfeld jemand im Strukturvertrieb gelandet ist und dann man sich darüber austauscht, was immer relativ wenig Sinn macht, wenn derjenige nicht dabei ist, so, um da irgendwie einen Effekt zu erreichen. Und das ist dann auch eigentlich das Fazit daraus, dass dann jeder erstmal seine eigenen Erfahrungen auch machen muss. Aber ich könnte meine Erfahrungen gerne nochmal teilen. Und das ganze Thema Vertrieb, Strukturvertrieb, also was ist ein Strukturvertrieb? Ein Strukturvertrieb ist so aufgebaut, dass der oben steht, kriegt den größten Anteil vom Kuchen, der unten steht, den kleinsten Anteil vom Kuchen. Dazwischen sind noch 5 weitere Ebenen. Das heißt, der unten verkauft irgendwie eine Berufsunfähigkeitsversicherung, darf diesen 2.000 Euro Provision. Von den 2.000 Provisionen kriegt der ganz unten 50 Euro, der oben drüber 100 Euro, der da oben drüber vielleicht 200 Euro. Und dann tröpfelt das so von unten nach oben durch. Und der oben kriegt dann von den ganzen Leuten unter ihm aus seiner Struktur eben immer Provisionsanteile. Und das Ziel im Provisionsvertrieb oder unter dem Strukturvertrieb ist möglichst, dass du dir unter dir eine möglichst große Struktur aufbaust, damit viele Leute für dich Provisionen mitverdienen, so von denen du ja immer einen Anteil bekommst. Und je höher du im Strukturvertrieb kommst, umso mehr Leute kommen logischerweise unter dich, je höher die Ebene ist, auf der du stehst, umso mehr Leute du dir drunter gebaut hast. Und umso mehr Leute drunter hast, umso mehr Provision steht dir der Strukturvertrieb auch zu, der die Struktur mal aufgebaut hat initial. Du kannst da quasi deinen Status immer weiter upgraden und immer mehr Provisionsanteile bekommen. So, und an mehr Leuten mitverdienen. So. Und in aller Regel funktioniert der Aufbau von so einer Struktur eben sehr, sehr stark über die Beziehungsebene zu den Leuten in deiner Struktur. Das geht da los, dass die meisten erstmal versuchen, im Freundeskreis dort über ihre Arbeit zu sprechen und zu sagen, ist doch cool, guck dir das auch mal an. Und dann versuchen denjenigen dann für die eigene Struktur zu gewinnen. Und derjenige steigt dann logischerweise immer eins unter dir in der Struktur ein. Und wenn der wieder einen gewinnt, steigt unter ihm noch einer in der Struktur. Und dann wanderst du eben so schön Stück für Stück hoch. So. Und das funktioniert natürlich ganz klassisch. Wie war das bei mir? Das ist vielleicht das Einfachste, um das zu umschreiben. Ein sehr, sehr guter Freund, der immer noch ein sehr, sehr guter Freund. Das hat damals angefangen im Strukturvertrieb. Namen nenne ich nicht. Wer im Blog da auf Suche geht, wird sicherlich irgendwo mal was finden, was einen Hinweis gibt, wo ich war. Dann war ich ein Jahr dort. Das war, glaube ich, der erste Kontakt so 2013. Und es hat auch 3-4 Kontakte gebraucht, bis ich wirklich bereit war, mir das mal anzuhören. So, also am Anfang war ich, ist das noch so an mir abgeperlt und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das mal an und kann mich auch noch daran erinnern, der also hat mich darauf vorbereitet, mein Freund, dass da mal jemand anruft und ich weiß noch, dass ich da, stand ich im Treppenhaus, habe den Anruf bekommen und bin dann rangegangen, also hatte immer weggedrückt und dann bin ich halt einmal rangegangen und da war dann meine, dann war dann die Führungskraft von meinem Freund dran, hat mir das alles erklärt und dann habe ich gesagt, na okay, ich höre es mir mal an, so. Und da bin ich eben über diese Beziehungsebene meines Freundes dort, die hat mich da reingezogen, wenn man so will. So, ohne diese persönliche Bindung zu meinem Freund hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Mhm. Und da bin ich dahin und fand den Typen sympathisch und fand das ganz nett, was sie dort gesagt haben über die Leute sollen dort an Investments mitverdienen und also wir wollen den Menschen Investmentfonds etc. erschließen und in der Beratung da irgendwie zugänglich machen und wir stellen Kunden in den Mittelpunkt und wollen dann nur das Beste und wir machen das so und so und das ist alles prima und ihr könnt dabei noch Geld verdienen und genau. So. Und da habe ich gesagt, okay, schaue ich mir halt erstmal an, lauf mit und dann machst du dort, ja, dann fängt sich an, dein Leben so ein Stück weiter reinzudrehen und du machst dann irgendwelche FIFA-Abende, machst Filme-Abende, wo du irgendwelche motivierenden Filme guckst, wo irgendjemand irgendwas Großes geleistet hat, da kann man auch noch dran erinnern. Wirst dann zu irgendwelchen Events eingeladen von dem Unternehmen, was da hinter dem Strukturvertrieb steht. Und da, das war auch super. Also da sind wir dann zu fünft im Auto hingefahren. War natürlich eine nette Runde dort, alles junge Typen und
also dann quasi wie, wir sind hier eine große Familie.
Genau.
Du bist jetzt Teil davon.
Genau.
Okay.
So, alle auch gleich gekleidet, ne? Hast du dir den Anzug gekauft von Geld, das du nicht hattest? So. Da sind dann ein Haufen Jungspunde im Anzug hingefahren, haben sich total cool wahrscheinlich gefühlt und sind dann zu einem Event gefahren mit Übernachtung, mit Catering und dann standen vorne Leute, die von ihrer tollen Erfolgsgeschichte erzählt haben. Kann ich mich noch erinnern, wie da einer vorne stand und dann erzählt hat, wie er in seinem Motorradclub dort, und der war auch ganz jung, ne, wie er da riesen Umsatz geschrieben hat und dort alle versichert hat und genau und ja, das ist so ein bisschen hängen geblieben auch so als Geschichte, wo dann eher gezeigt wird, wie gut man dann die persönliche Bindung dort innerhalb der Motorradgruppe ausnutzen kann. Aber das Ausnutzen, das bringe ich jetzt rein. Ne? Die Story ist ja, wenn wir das so gute Sachen hier haben, warum willst du nicht, dass dein Umfeld davon profitiert? So. Und so ist ja die Denke, du hast was super Tolles im Angebot und das kannst du dann, dein Umfeld soll davon profitieren.
Ja.
Genau, also so ist die Geschichte, die du erzählst und du fühlst dich natürlich dort relativ wohl, weil das alles, ja, was du gesagt hast, eine große Familie ist. Die Führungskraft ist wie dein Papa oder so, keine Ahnung, war nochmal bei ihm zu Hause und haben dort irgendwie Abendbrot gemacht in unserer kleinen Struktur unter ihm drunter. Ich schätze ihn auch heute noch als Mensch, ich glaube auch, der steht dahinter oder so, keine Ahnung, wie er da wirklich drüber denkt, war auch sehr enttäuscht darüber, wo wir dann ausgeschieden sind und dass ich dann auch noch andere gesagt habe, sollst vielleicht mal überlegen, ob du bleibst, das war dann gar nicht mehr witzig, also dass mal einer geht, das ist schon okay, aber ich habe ja dann wirklich überlegt, redest mal noch mit dem einen oder anderen und sagst, den sollst vielleicht mal drüber nachdenken, ob du den Weg weitergehst.
Aber in dem einen Jahr, wo du dort warst, hast du da so ein gemerkt, gibt es da eine hohe Fluktuation oder ist das wirklich stabil und die Leute bleiben dann auch länger?
Tatsächlich, da verfolge ich auch ab und zu mal noch, wer da noch so da ist.
Ja.
Und der Kern, der bleibt schon eine Weile.
Ja.
Aber du hast ganz viele, die so reinschnuppern, dann wieder wechseln, reinschnuppern, wieder wechseln. Und das ist ja aber auch die Idee, ne? So auch so wie so ein Kunden-Workflow kommt, weil ich habe ja auch 3-4 Leute mit reingebracht, die noch ein Kunde geworden sind. So. Und das ist natürlich das Beste, was in einer Struktur passieren kann, ist eigentlich, dass jemand reinkommt, Kunden mitbringt und dann wieder geht.
Und die Kunden bleiben
aber. Und die Kunden bleiben und der
deine Ebene
Kunden mitverdient, die Ebene ist weg. Ja. So, dann verdienst du plötzlich mehr und hast Kunden.
Ja.
So, also du die Kunden bleiben, so, du betreust die und es fällt auch noch jemand weg, der unter dir mitverdient hat. So, also das ist ja super. Und wenn jemand reinkommt, fluktuiert, rausgeht, Kunden reingebracht hat, das willst du eigentlich, diese ständige Fluktuation. Aber es gibt natürlich einen Kern, der relativ konstant ist, so habe ich das wahrgenommen. ich habe jetzt auch lange keine Insights mehr, weil ich das Thema so links liegen lasse. Ich höre immer nur das, was ich dann erzählt bekomme von Menschen, die dann halt jemanden kennen, der da noch drin ist oder so. Aber ich habe da jetzt auch keinen großen Kontakt gehalten zu den Leuten, die da drin sind. Alle Freunde, die dort waren, sind auch nicht mehr drin. So, also
wenn du die Familie verlässt, dann ist die Familie für dich weg.
Also in meinem Fall ist die Familie dann weg gewesen. So. Mhm. Also mein Freund, der da rein ist, auch ausgeschieden. So. Also, ich will jetzt nicht sagen, der hat auch was im Kopf gehabt. Jetzt habe ich es gesagt. Gut. Aber du musst ja auch unterscheiden, es ist auch nicht so, dass, und das fällt mir immer so schwer, ne? Ich gehe auch davon aus, dass da niemand dem Endkunden irgendwie was Schlechtes wollte, von denen, mit denen ich da Kontakt habe. Das habe ich zumindest nicht so gefühlt und nicht so wahrgenommen.
Ja.
Ich glaube, da ist wirklich ein hohes Maß an Überzeugung drin und es wird ja auch von oben so vorgegeben. Du hast auch eine breite Palette von Vergleichen gehabt und so. Es wurde dann halt nur, wo ich mich dann gefragt habe, wie kommt so ein Vergleich zustande? Nach welchen Kriterien wird da verglichen? Macht das wirklich Sinn, dass der Kunde da so viel Kosten in dem Produkt da drin hat? Und dann werden irgendwelche Studien vorgekramt, wo dann drin steht, dass Kosten nicht so eine große Rolle spielen wie die Rendite, die derjenige macht. Logisch. Wenn ich Kosten bezahle von 2% und dafür eine Rendite von 10% mache, ist das besser, als wenn ich Kosten von 0% habe und eine Rendite von 5% mache. So, aber die Realität ist ja, dass ich tatsächlich durch diese Kosten niedrigeren Ertrag mache. Diese ganze Studie, mit der die eben rumgeworfen haben, das war immer der heilige Gral, diese Studie, die war eigentlich komplett aus meiner Sicht für die Tonne.
Ja.
So. Und das war was, wo ich dann so das Gefühl hatte, je tiefer ich nachgefragt habe, umso dünner wurden die Antworten.
Okay.
So. Ja. Wie tief da aber die einzelnen Menschen, also das ist ja auch nicht der Anspruch, den jeder hat, sondern du gehst ja auch auf Schulungen, wo du lernst, wie das Ganze funktioniert. Du fühlst dich da, wie gesagt, sehr, sehr wohl. Bei mir ging das dann, also ich war da ja auch wirklich, habe versucht, da was aufzubauen auch, ne? Und ich bin dann quasi mit meiner ersten Beförderung bin ich dann ausgeschieden. So. Und eine Beförderung ist ja auch super. Du bist da in deiner Gruppe, wo du einen Kern hast und dann noch mehrere drumherum, die kennst du auch alle. Mhm. Und dann sitzt du da im Raum mit 30 Leuten, wirst nach vorne gerufen und kriegst deine Nadel für den Aufstieg oder sowas. Das ist natürlich ein super, super Gefühl. Mhm. So. Das ist auch das, was ich manchmal meiner Frau sage, ne, was mir so als Selbstständiger fehlt, vielleicht ab und zu mal dieser Aufstieg und so dieses, ah, das hast du gut gemacht und super, du hast deinen Umsatz gebracht und du hast den Kunden super beraten. Ich meine, was wir haben, ist so dieses, wir kriegen eine schöne Rückmeldung vom Kunden, das ist auch viel, viel wert und das ist auch das, wovon ich mich ernähre, neben dem privaten Namen, den ich mir zahle und neben dem Gehalt, was du bekommst, ist das schöne Feedback von den Kunden, das ist das Allerwertvollste.
Genau, aber du hast jetzt keinen Mentor, der dir sagt, aus fachlicher Sicht, du hast hier Top-Arbeit geleistet.
Naja, aus fachlicher Sicht haben wir das auch damals nicht gesagt, aber du hast halt gesehen, so und so viel Umsatz machst du und dann wurdest du hochgehypt, wenn du dort viel Umsatz gemacht hast. Es war halt schön, mehr Umsatz zu machen als die anderen und dann wurdest du belohnt und bist halt aufgestiegen und so dieses ganze Kompetitive und das gerade wenn du, es sind ja auch viele Sportler in so Struktur vertrieben, ne? So die das brauchen so und auch wenn ich das erlebe in der Familie, wenn dann gesprochen wird, hier, ich habe jetzt eine Beförderung bekommen und so und die nächste Beförderung ist das, so die haben so eine klare Leiter, an der sie sich langarbeiten und dann werden die belohnt und sonst irgendwas gegen Incentives und das ist schon was die Strukturvertriebe richtig, richtig gut können. Teilweise gibt es da Umsatzboards an den Wänden, ne? Wo du dann siehst, ja, da stehe ich und jetzt bin ich der Erste dort in dem Monat, super. Oder bin Zweiter, muss ich besser werden, um noch Erster zu werden. Und je nachdem, wie viel Umsatz, kriegst du dann noch irgendeine Belohnung neben denen. So, also das ist schon so, dieser kompetitive Ansatz wird damit reingebracht und natürlich ganz stark diese Belohnungsanreize, dort in dieser Struktur aufzusteigen, die Anerkennung von deinen Führungskräften zu kriegen. Mhm. Das ist, glaube ich, emotional genauso wichtig wie die Provision, die dort ausgeschüttet wird, sind ja auch besondere Typen von Menschen manchmal, die dort sind und dann auch erfolgreich dort sind und lange dort bleiben. Genau, also nicht jeder wird dort glücklich, so, da gehe ich ganz stark davon aus, sonst wäre ja auch jeder, sonst würde es jeder machen.
Ja, aber es macht dann schon was mit einem, wenn man einfach diesen Zusammenhalt hat mit dem gesunden Wettbewerb,
genau.
Dann diese Belohnungen, also es ist ja wie eine soziale Institution oder ein Sozialverband,
ja.
Und du bist Mitglied von was Größerem,
ja.
Und die persönlichen Bindungen, die dich dann auch dort halten, es macht es einem ja auch ganz schön schwer, dann sowas zu verlassen.
Das ist ja gerade in einer Welt, wo vielleicht, wenn auch viele Studenten, die dort anfangen oder so, in einer Welt, wo vielleicht die Bindungen, die man selber hat, begrenzt sind.
Ja.
Und dann hast du halt dort wirklich ein großes Umfeld, wo du regelmäßig auch Partys feierst und sonst irgendwas machst. Und das ist ja, du verlässt da, wie du gesagt hast, du verlässt eine Familie, wenn du da rausgehst.
Ja.
Und das ist wirklich ein harter Schritt, so weiß ich. Das ist nicht nur so, dass ich mich damals auch entschieden habe, ich gehe jetzt in einen beruflichen Weg, sondern auch das Private hat sich ja verändert. Aber für mich war es halt, ich habe das auch, also ich kann mich ja ganz gut, also das nehme ich für mich raus, ich mich ganz gut ab und zu mal reflektieren kann. Meine Frau wird es vielleicht anders sehen, was auch in Ordnung ist. Man kann sich da gegenseitig da auch ein bisschen herausfordern und Feedback geben. So. Aber mir wurde das dann irgendwann zu viel. Also ich bin jemand, der jetzt auch in dem, was ich tue, ich spreche da nicht zu Hause drüber. Also ich spreche da nicht mit Freunden groß drüber. Vielleicht mal, wenn ich noch einen selbstständigen Freund habe, über die Herausforderung der Selbstständigkeit. Aber ich gehe da nicht ins Gespräch rein, um dann zu sagen, hey, so, ich will dich jetzt überzeugen, dass es sinnvoll ist, Kunde zu werden. Und ich mache das ja immer auf einer, wenn du intelligent bist, machst du das immer auf einer Metaebene. So, wenn da jemand sagt, ich habe einen Bausparvertrag zu Hause, und du sagst, wie, du hast noch einen Bausparvertrag? Bist du sicher, dass sich das rechnet? Das ist alles, was ich dann sagen würde. Und dann wartest du, bis er irgendwann zu dir ins, so.
Ja.
Klar, dann kannst du auch anders, aber so, du siehst so in Gesprächen Zweifel an den Entscheidungen, die derjenige gebracht hat, damit er dann irgendwann auf die Idee kommt, bei der Kunde zu werden. So, und das, wo ich das dann bei mir gesehen habe, das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein, so, dass ich in meiner privaten Zeit so eine Scheiße verzapfe. So, also, dass ich diese ganz bewusst persönliche Bindungen ausnutze. So, und das war für mich eine Grenze, die mir dann wehgetan hat und wo ich dann gesagt habe, okay, das kann jetzt nicht das Vertriebsmodell sein. Und das kam dann zusammen eben mit der Erfahrung und den großen Fragezeichen, was da dann dazu kam, ist das eigentlich sinnvoll, was wir dem Kunden dort bieten? So. Und das waren so die zwei Komponenten, die reingespielt haben. Ich kann mich auch noch an einen Fitnessstudio-Besuch erinnern, wo ich dann jemanden getroffen habe, den habe ich schon ein, zwei Mal gesehen und hatten wir drüber gesprochen und dann hatte ich es irgendwie so weit, dass er mir die Telefonnummer gegeben hat und vereinbart hatten, dass er mal ins Büro vorbeikommt und ich bin dann freudestrahlend in die Umkleide gegangen und habe eine Telefonnummer. Ich will zum Sport machen. Diese brutale Vermischung von privaten und beruflichen in diesen Vertrieben, das ist ja das, was du als erstes anzapfst, ist dein Umfeld, das ist einfach so. Und das ist vielleicht das, was ein bisschen fehlt dort, ist die, oder was mir jetzt gefehlt hätte, um da wirklich erfolgreich zu sein, ein Vertriebsmodell, das außerhalb meines privaten Umfelds funktioniert. So, das ist auch das, wo du Fluktuation ansprichst, wo dann häufig Fluktuation stattfindet, nämlich dass die Umsätze in dem Moment einbrechen von den einzelnen Vertrieblern, wo das private Umfeld quasi ausgereizt ist und keine weiteren Empfehlungen stattfinden oder keine Idee da ist, wie man weiter Kunden gewinnen will. Und dann findet dann meistens Fluktuation statt. Und das ist aber was ich extrem schwierig finde, ist, dass gerade die wichtigsten Menschen in deinem Leben die ersten Kunden sind. In dem Moment, wo du am wenigsten weißt.
Ja.
So, also in dem Moment, wo du die schlechteste Dienstleistung bringst in deinem Leben, sind die wichtigsten Menschen in deinem Leben die Versuchskaninchen. So. Und das ist eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ganz, ganz schwierig. So. Und da wären Beziehungsebenen eben, weiß nicht, ob man da den, kannst ja jeder kann sich da an die Nase fassen, aber das ist natürlich was, wo das ganze Modell ist darauf ausgerichtet. So. Also du wirst ja quasi in so einen Strudel reingezogen und da gehört schon viel dazu, sich dagegen zu stemmen, zumal du ja in dem Moment denkst, du tust denjenigen wirklich was Gutes. Mag auch Strukturvertriebe geben, wo das so ist. Es gibt aus meiner Sicht auch große Qualitätsunterschiede in der Beratungsqualität und in der Empfehlungsqualität von tatsächlichen Finanzprodukten zwischen den Vertrieben aus meiner Erfahrung heraus. Also es gibt Vertriebe, da ist der Kunde deutlich besser aufgehoben als in anderen. Also ich will da gar nicht sagen, dass das alles schlecht ist. Aber was auf jeden Fall schwierig ist, ist aus meiner Sicht diese Fokussierung auf die Beziehungsebene. Aber vielleicht habe ich damit auch noch ein Problem, weil ich das generell als schwierig erachte, so diese starke Vermischung von privater Beziehungsebene und beruflichen. Und weil ich vielleicht die Erfahrung gemacht habe, dass ich jetzt im Nachhinein die Produktempfehlung, die dort gegeben wurden, die Beratungsprozesse, die dort ablief, finde ich als optimal erachte.
Naja, also gerade wenn es über diese Beziehungsebene geht, entstehen natürlich auch bestimmte Abhängigkeiten. Also gerade die emotionalen Abhängigkeiten, die dann dort bestehen. Ja. Also wenn wir bei dem Familienvergleich bleiben, es fällt einem ja dann auch schwer, aus der Familie rauszutreten, den Verband zu verlassen. Oder du willst ja dann auch trotzdem was Gutes für die Familie tun, weiter deinen Umsatz steigern, damit die Familie weiter so eng bleibt und damit auch weitere Aktivitäten stattfinden.
Ja, also du willst dich einfach beweisen im Familienverbund. Ich glaube, das sind ja fast alles Männer, die dort sind. Ja, sind auch ein paar Frauen dabei, aber es ist überwiegend, glaube ich, ein Männerphänomen. Gibt aber einige Frauen, die da natürlich mega erfolgreich sind. So, und das sind aber häufig auch Menschen, die sehr, sehr kompetitiv sind und vielleicht auch Bestätigungen. Also Bestätigung braucht ja am Ende jeder, aber manche mehr als andere. Und ich bin auch so ein Mensch, der habe ich immer meine Frau im Kopf, aber die hat es auch nicht ganz leicht mit mir immer. Ja, Bestätigung ist was, was man vielleicht auch, was einem gut tut. So. Und das ist natürlich was, wenn man, das ist ja wie so eine Abhängigkeit, die man reinrutscht. So, will es immer wieder spüren, dieses Gefühl.
Ja.
So, und so ist das System aus meiner Sicht dann auch halt ein Stück weit aufgebaut und wird ausgenutzt. Und das Herausfordernde ist, wo wir zu dem Punkt zurückkommen, wenn du dann eben deine Kunden, deine Familie sind, und dann ist ja besonders schwer zu sagen, hey, ich bin ja jetzt dort, kriege eine Empfehlung, dann als Familienmitglied zu sagen, wenn ich eine Beratung mitnehme, mache ich nicht. So, weil das willst du ja eigentlich auch nicht.
Ja.
Also schwierig. Und das ist aber das, wo wir dann zu schlechten Entscheidungen beim Endkunden kommen.
Mhm.
Wenn sich der Mandant, die Mandantin dazu verpflichtet fühlen, Finanzprodukt abzuschließen, weil eine persönliche Beziehungsebene einmal besteht. Das ist das, was man ja auch manchmal sieht oder öfter sieht, im Strukturvertrieb regelmäßig sieht. Und was uns aber manchmal auch begegnet, ist so dieses, da hat jemand Zeit investiert und jetzt fühle ich mich verpflichtet, dort auch was abzuschließen.
Mhm.
So, also ich habe dort einen Beratungsprozess durchlaufen, nehmen wir mal jetzt die klassische Provisionsberatung, und am Ende fühle ich mich verpflichtet, dort zu unterschreiben, weil der Berater hat da ja jetzt zwei Termine rein investiert, dann muss ich jetzt auch was abschließen. So, da versuchen wir auch zu sensibilisieren in der Beratung. Wir hatten es jetzt auch, ist ja auch bei uns so, dass nicht jeder, der ein Erstgespräch macht oder eine Erstberatung dann auch in Anspruch nimmt, dann weitermacht. Gerade wenn jemand noch ins Zweitgespräch rein ist und dann nach dem Zweitgespräch gibt es dann die Angebotsstellung und dann entscheidet man sich final, arbeitet man, auf welchem Weg arbeitet man zusammen, und dann auch wirklich zu sagen, hey, nach dem Zweitgespräch, ich bin mir nicht sicher, und dann auch mal zu sagen, nein, und dafür ist es ja, sind die Gespräche auch da und die Entscheidungsfindung in der Zusammenarbeit, dass man vielleicht auch manchmal merkt, an der Stelle macht es keinen Sinn für mich, würde ich eigentlich nicht unbedingt weitermachen. Das wollen wir auch, dass die Menschen die Entscheidungen treffen und nicht, dass jemand eine Entscheidung trifft, ja, ich unterschreibe jetzt irgendein Angebot, weil ich das Gefühl habe, ihr habt jetzt schon so viel Zeit rein investiert, dass ich da irgendwie eine emotionale Verpflichtung habe, da jetzt was zu unterschreiben. Und das ist auch für uns immer wieder eine Herausforderung, dann zu sagen, okay, nee, du sollst ganz bewusst das machen, wovon du dir objektiv sicher bist, dass das für dich die beste Entscheidung ist.
Ja.
So. Ganz objektiv ist kein Mensch, aber dann zum Beispiel zu sagen, ich schließe jetzt noch irgendwas bei meinem Makler ab, parallel oder so, weil ich das Gefühl habe, der hat Zeit reingesteckt, und dann kriegt er jetzt, dann schließe ich jetzt das Produkt noch ab. Wenn ich das Gefühl habe, dass er wirklich eine Leistung, die ich vergüten muss, erbracht hat, dann soll er mir lieber eine Rechnung stellen, ich bezahle das und schließe das Produkt nicht ab, weil das ist dann wahrscheinlich für meine finanzielle Situation besser und für die des Maklers auch. Da muss er dann das Produkt nicht mehr mitschleppen. So, also er hat dann gar keinen Aufwand mehr, er stellt einfach eine Rechnung, kriegt das Geld und fertig. Aber ich sollte niemals aus meiner Sicht ein Finanzprodukt abschließen, weil ich das Gefühl habe, dass ich dem gegenüber emotional verpflichtet bin. Das ist ein Grund, warum ganz, ganz viel Mist passiert in der Branche.
Ja.
Wie viel Finanzprodukte wären in blindem Vertrauen auf die, der will mir schon was Gutes oder der hat jetzt so viel Zeit investiert, das unterschreibe ich jetzt einfach und ziehe das durch. Wie viele schlechte Finanzentscheidungen werden deswegen getroffen? Eine ganze Menge. So, da werden unfassbar hohe Summen an Provisionen gehen da über den Tisch, weil eben diese Beziehungsebene dort mit im Spiel ist, obwohl der zugrunde liegende Kunde vielleicht schon eigentlich ein schlechtes Bauchgefühl bei der Entscheidung hatte.
Na, ich stelle vielleicht auch ganz andere Fragen. Also wenn ich jetzt Kunde und Mandantin bei jemandem bin, zu dem ich jetzt keine tiefere emotionale Beziehung habe, dann stelle ich vielleicht nochmal andere, herausforderndere Fragen zu Produkten oder Plänen, als wenn ich jetzt wirklich eine tiefe emotionale Bindung habe und denjenigen als meinen Freund betrachte oder was weiß ich, dann stelle ich vielleicht nicht ganz so herausfordernde Fragen.
Das ist eine andere Vertrauensebene.
Ja.
Ne? Ist das einfach eine, du hast einen riesen Vorschuss,
ja.
Vertrauen. So. Und du hast ja auch Hemmungen, na, ganz, ganz viele Menschen, und das ist ja bei uns auch absolut Alltag, haben Herausforderungen, einfach Nein zu sagen. Nein. So. Also wir erleben es auch häufig, wir bitten ja immer darum, auch nach dem Erstgespräch, wenn jemand nicht weitermacht, bitte kurz absagen.
Ja.
Einfach damit wir dann den Prozess schließen können, keine Nachfragen stellen müssen. Und wir haben es ganz häufig, dass man sagt, ja klar, ich sag ab. Klar, brauche gar nicht zu erwähnen. So. Wir haben häufig Fälle, wo wir keine Rückmeldung mehr kriegen nach dem Erstgespräch. So, und das wäre natürlich für uns auch viel, viel schöner, wenn man sagt, ja, danke fürs Erstgespräch, habe mich für jemand anderen entschieden oder an der Stelle doch festgestellt, ich brauche jetzt keine Beratung.
Ja.
Das ist doch dann für denjenigen, der dieses Gespräch in Anspruch genommen hat, wir können mit dem Fall abschließen, wir können damit abschließen. Ich meine, das tut uns jetzt nicht weh, ne? Aber das ist für uns auch geschäftlich gesehen, für uns ist immer gut, wenn wir ganz klar haben, Kunde hat ja oder nein gesagt, Fall abgeschlossen. So. Und da sieht man aber, wie schwer es Menschen auch fällt, dann wirklich jemand zu sagen, nein. So, und das, wenn ich heute zu was ermutigen kann oder dürfte, dann wäre es wirklich dieses Nein zu üben, wenn einem das schwerfällt. Und auch als was Gutes und Schönes wahrzunehmen. So, sowohl für einen selber als auch für den Gegenüber.
Genau.
Weil das Klarheit für alle Seiten schafft und emotionalen Ballast idealerweise vermeidet.
Nein ist ein ganzer Satz. Das heißt, also man muss sich, wir müssen uns auch nicht dafür rechtfertigen, wenn wir irgendwo einfach nur Nein sagen. Es ist ja auch nicht so, dass wir dann hinterherhaken, wenn jemand Nein sagt und dann fragen, ja, warum denn nicht? Aber das ist doch so toll oder sowas. Sondern es ist einfach Nein, das akzeptieren wir und finden es einfach gut, dass wir jetzt auch Abschluss finden.
Genau, dann sagen wir vielen Dank für die Rückmeldung. Genau. Schön, dich kennengelernt zu haben.
Ja.
Und alles Gute. Wenn du in Zukunft mal Fragen hast, kannst du dich jederzeit melden. Das weiß ich aber auch nicht aus der Vergangenheit heraus, ob das nicht dann auch dem begründet ist, gerade in unserer Branche, dass da ein gewisse Vorschädigung auch manchmal herrscht, was so die Erfahrungen mit einem Nein angehen. Wenn du nämlich im Vertrieb bist, im Strukturvertrieb, dann ist Nein nicht ein ganzer Satz, sondern Nein heißt noch eine Information notwendig. So. Und das bedeutet, wenn jemand Nein sagt, geht es dann in die Einwandbehandlung rein und dann wird geguckt, wie kriegt man den jetzt noch dazu, doch Kunde zu werden. Und das kann natürlich dann sein, dass man die Erfahrung gemacht hat und dann eben sagt, okay, bevor ich jetzt irgendwie, dann melde ich mich gar nicht. Aber in solchen Vertrieben wäre das sogar fast noch schlimmer, weil die dann brutal hinterhergehen und dann so lange hinterherhaken, bis sie dann entweder die ultimative Abfuhr bekommen haben oder genau. So, das ist auch für uns tatsächlich eine Herausforderung. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich will, so, wann braucht jemand einen Schubs? So.
Ja.
Und wann ist es wirklich sinnvoll, jetzt zu sagen, nee, an der Stelle ist halt wirklich, macht es keinen Sinn. So. Das als Berater zu erkennen, jetzt wirklich als Berater und nicht als Verkäufer zu erkennen, das ist eine riesige Herausforderung.
Mhm.
So, wann braucht der Mensch wirklich in dem Entscheidungsprozess Unterstützung?
Ja.
Und wann hat er für sich eine saubere Entscheidung getroffen, die ihm gut tut?
Ja.
So. Das zu erkennen, weil wir haben auch schon, ich habe Erfahrungen gemacht, wo es wirklich sinnvoll war, jetzt nochmal in die Entscheidungsprozesse mit reinzugehen und dann zusammen zu einer Entscheidung zu kommen. So, jetzt nicht nur in der Start der Zusammenarbeit, sondern auch bei Produktempfehlungen oder sowas oder bei, dass man wirklich, nicht jeder Mensch trifft gleich einfach Entscheidungen. So. Es ist normal, dass bei großen Entscheidungen manchmal Zweifel aufkommen und dann bespricht man die, guckt, ob die gerechtfertigt sind, ob das Sinn macht oder nicht und dann kann man es vielleicht nochmal neu bewerten auch als Kunde. So immer gleich zu sagen, wenn ein Kunde Nein sagt, will ich doch lieber nicht, bin mir unsicher und dann zu sagen, ja gut, dann lassen wir es sein, macht auch keinen Sinn.
Hm.
So, wenn du siehst, das komplette Bild hast und denkst, eigentlich ist das die beste Entscheidung, dann vielleicht nochmal dieses Feingefühl zu haben, in die Entscheidungsprozesse mit reinzugehen und dem Kunden vielleicht nochmal die Sichtweise aufzuzeigen. Und dann, wenn es dann immer noch bei Nein bleibt, bleibt es bei Nein, aber manchmal macht es auch Sinn, da nochmal reinzugehen. Hatten ja auch schon einen Fall, der mir jetzt wieder auch bei der Zusammenarbeitsfindung in den Kopf kommt, wo dann erstmal irgendwie die Intention war, dann doch nicht weiterzumachen.
Ja.
Und wir aber wirklich gesehen haben, also das ist immer dann eine Herausforderung, wenn zu Hause noch ein zweiter Entscheider sitzt, der nicht mit in der Beratung drin ist. So. Und man das zu Hause logischerweise nicht klar kommuniziert bekommt. So. Und wir aber gesehen haben, dass eine Zusammenarbeit extrem viel Sinn macht. So, das war dann so ein Fall, wo ich dann wirklich nochmal das Telefon in die Hand genommen habe und angerufen habe und nochmal in Ruhe besprochen habe, was wir leisten können, wo wir helfen können, wo wir denken, warum es Sinn macht. Und dann die Zusammenarbeit fortgesetzt haben und ja, im Englischen extrem happy waren.
Mhm.
So, also das ist sowas, wo Und das war aber genau der Fall, wo die bei dem Strukturvertrieb waren, wo wir waren, wo ich war und wir wussten, welche Produkte die haben und wo da Haken und Ösen sind und es gar keinen Sinn gemacht hat, das so weiterzuführen.
Ja.
So. Genau. Und das ist so was, so Erfahrungswerte, die man Stück für Stück sammelt und dann hoffentlich das nötige Feingefühl hat und an den richtigen Stellen als aus Beratersicht jetzt die richtige Unterstützung weitergeben zu können.
Ja.
Genau. Ansonsten muss man auch manchmal einfach auf die Nase fallen. So. Manchmal muss man Entscheidungen treffen und vielleicht im Nachhinein auch mal feststellen, dass die falsche war, aber das versuchen wir möglichst zu vermeiden.
Mhm.
Genau. Also lässt sich feststellen, wir haben die Beziehungsebene in beiden Welten, sowohl auf Beraterebene, Vermittlerebene, wie Vermittler gezielt beeinflusst werden. Wir werden auch versucht zu beeinflussen von irgendwelchen Außenstehenden, die irgendwelche an uns irgendwelche Dienstleistungen verkaufen wollen, die wir dann den Kunden verkaufen und dann wird meistens mit Geld gelockt oder sowas. Sind sie hier an der falschen Adresse, genau. Es geht dann einfach in den Spam rein. Aber auch, es wird überall an allen Stellen versucht, irgendwie zu beeinflussen. Ja, ganz frei ist man nie. Aber was wir heute wirklich versucht haben oder was mir heute wichtig ist, wirklich Finanzprodukte sollten nicht nur abgeschlossen werden aufgrund von irgendwelchen Verpflichtungsverfügungen anderen Menschen gegenüber.
Ja.
Sondern das Finanzprodukt muss eine gute Lösung für einen selber sein, ansonsten macht es keinen Sinn. Genau.
Ja, gutes Schlusswort.
In dem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao. Das war eine weitere Folge der Finanzküche. Wir hoffen, du konntest wertvolle Impulse für deine finanzielle Planung mitnehmen. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Empfehlung und dein Abo.